Radio Chico live während der Bibliothekswoche. Wir haben einen Studiogast. Es ist der Toni Hosang. Er ist langjähriger Geschäftsleiter von der Bimbosan AG und er ist dann später noch in der Gemeindebibliothek Lies ab dem 4. und erzählt aus seinem langen, bewegten Leben. Und jetzt vorher ist er da bei mir im Studio zu einem kurzen Gespräch. Guten Tag, Herr Hosang.
Tag, Oliver Koch.
Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich bin gerne hierher gekommen.
Am Anfang, so ein bisschen als Einführung, Sie sind ja in armen Verhältnissen aufgewachsen. Ihre Autobiografie heisst auch «Vom armen Kuhhirten zum Multimillionär». Kindheit ohne fließend Wasser, ohne Strom und auch in der Schule sind Sie jeweils nur im Winter halbjahr. Wie ist das gewesen? Das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Wie war Ihre Kindheit und Anfangsschulzeit gewesen?
Also meine Kindheit ist, wie Sie schon gesagt haben, recht armselig gewesen. Man hatte nichts nebst dem fließenden Wasser, das gefehlt hat, und der Elektrizität. Man hatte auch keine Zahnbürste, man hatte keine Unterhose. Ist also wirklich eine Situation gewesen, die man sich heute gar nicht mehr so recht vorstellen kann. Und ich habe einfach... weil ich kein Spielzeug hatte. Und so habe ich im Winter immer gehört, was meine älteren Geschwister erzählt haben am Abend. Und wenn sie gelehrt haben, habe ich auch geschaut, da mitzumachen. Und so hat sich dann ergeben, dass ich mit 6 Jahren konnte lesen und schreiben. Die haben mich auch gerade mit 6 Jahren in die Schule geschickt. Das ist wunderbar gelaufen. Ich war dort ein sehr guter Schüler. Und wie Sie schon gesagt haben, wir hatten nur in den 6 Wintermonaten Schule. In den Sommermonaten musste man in der Landwirtschaft mithelfen, weil in Obersachsen, das sind alles so arme Bergbauerli gsi, aber sie haben alles gemacht. Die haben Herdöpfel gemacht, die haben Getreide gemacht, die haben Viehzucht gemacht. Das ist viel weitläufiger gewesen, als heute gebaut wird. Heute ist alles spezialisiert. Und mir das immer stark beschäftigen, dass man so arm ist und nichts hat und gerade im Sommer schwer arbeitet und man hat kein Vergnügen, nichts. Man hat nicht einmal Ball spielen mit anderen Kindern oder so. Und ich wollte einfach mit aller Gewalt zu dieser Armut raus. Und da studiert und gemacht, bis ich irgendwie einen Vater gefunden habe. Obersachsen ist sehr katholisch und die Mutter war sehr religiös. Dann habe ich daheim einfach gesagt, ich möchte Pfarrer werden. Und dann haben sie gewusst, jetzt muss der irgendwo fort, aber Geld
in welchem Alter ist das gewesen,
als Sie das gewusst haben? Das war mit 11 Jahren, als ich das veröffentlicht haben. Und dann, Mutter ist natürlich da absolut glücklich gewesen mit dieser Situation, aber sie hat auch nicht können Geld auftreiben. Und der Pfarrer hat dann gesagt, er hat in Einsiedeln studiert und hat noch immer gute Beziehungen dazu, gewissen Mönch. Und er fragt ihn mal, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, dass ein armes Bauernbübli da könnte gratis studieren oder es irgendwie abverdienen. Und da ist der Bericht gekommen, mal, es gab die eine Möglichkeit, wenn ich gerne singen und eine starke Stimme habe, dann könnte ich in den Kirchenchor kommen, weil dort ist ein grosser Kirchenchor, aber alles Mönche. Frauen dürfen dort natürlich keine hin zu diesen Mönchen. Und dort werden die Frauenstimmen gesungen von Studenten, jungen Studenten. Und die suchen schwerdere Studenten, die da gewillt sind, da mitzumachen, weil man verliert natürlich auch einen Haufen Zeit, wo man sonst hätte zum Studieren und so, hat man dann irgendwie eine Gesangsprobe oder muss sonst in die Kirche für irgendeine Aufführung.
Und dann sind Sie dank Ihrer jugendlichen Stimme dort angekommen?
Ja, ich musste einen Kurs machen, einen 3-wöchigen, und irgendwie, ich weiß selber nicht wie, ich habe ihn auf jeden Fall bestanden und dann dort gesungen. 2 Jahre lang und mit dem mein Studium verdient. Ich war ein schlechter Student, weil ich einfach nicht mithaben mit den Zürcher und den Innerschweizer und so, die teilweise Sekundarschule hatten und eben ganz andere Schule als unsere 6-Monats-Schule in Obersachsen. Und darum hatte ich dann recht Mühe, aber so Hebklepp habe ich mitmögen. Aber nach 2 Jahren Stimmbruch, und dann war fertig mit Einsiedeln, weil ich nicht mehr konnte singen, dann musste ich eine andere Lösung suchen. Und die einzige Lösung, die es gegeben hat, war, dass wir eine Tante hatten, eine Invalide, die hat in Genf einen Pfarrer, der beim Roten Kreuz gearbeitet hat, den Haushalt gemacht. Aber er hatte immer mehr Mühe gehabt mit dem Haushalt und mit Kommissionen machen und so weiter. Und jetzt heisst es, wenn ich gewillt wäre, die Schwerarbeiten zu machen im Haushalt, also weiss nicht, Fenster putzen und Stegenhaus putzen und so weiter, und Kommissionen würde ich machen, könnte ich gratis dort wohnen und essen und dann einfach ins College in Genf. Und weil es keine andere Möglichkeit gibt, hat man das gemacht. Dann hat es aber wieder grosse Schwierigkeiten gegeben, sprachlich. Alle die Themen, die man da hatte, in einer Fremdsprache. Und ich hatte vor 2 Jahren ein bisschen Schulfranzösisch gehabt. Das lenkt natürlich absolut nie hin. Und darum hatte ich dort auch wieder grosse Schwierigkeiten gehabt.
Und dann haben Sie die Matur aber trotzdem geschafft? Denn? Die
Matur habe ich mit genügend geschafft, also ja. Gerade so schleifen können. Aber die habe ich wirklich von der Schule so genug gehabt, immer arbeiten und machen, weil ich auch in Genf müssen, nebenbei Jobli machen, damit ich Geld verdient hat. Ich musste Schulmaterial kaufen, ich musste Kleider kaufen und so weiter. Dann bin ich beim Beck als Ausläufer gegangen nach der Schule mit dem Velo. Habe am Abend im Kino geschafft als Hilfsoperateur. Da bin ich auch beschäftigt bis um 11, halb 12. Und das alles hat auch wieder mitgeholfen, dass ich ein schlechter Schüler war und dass man einfach das Schulwesen total verleidet ist.
Aber dafür haben Sie einen guten Geschäftssinn gehabt, schon von klein auf. Sie haben ja schon früher mit Heiligenbildchen gehandelt, könnte man sagen. Und später auch mit Kugelschreibern, die Sie von Soldaten abgekauft haben. Können Sie ein bisschen erklären, woher der Geschäftssinn kommt, wie Sie den entwickelt haben? Wie ist es so gewesen als Kind und Jugendliche, wo Sie die Weg gesucht haben, um eben aus dieser Armut rauszukommen?
Also das Einzige, was ich mich erinnere, was irgendwie ein bisschen geschäftlich ist, da sind im Herbst sind immer Viehhändler gekommen und haben den Bauern Tiere abgekauft. Und der Vater hat den natürlich gemacht mit den Viehhändlern. Und ich mag mich erinnern, ich habe immer gehofft, es komme mal ein Händler, wenn der Vater nicht da ist. Und dann könnte ich irgendwie verhandeln mit denen.
In welchem Alter sind Sie da gewesen?
Ja, das hat natürlich früh angefangen. Das mit 6-7 Jahren hat man natürlich schon schwer müssen, mithelfen. Und mit 10 Jahren habe ich schon selbstständig Bauern bei meinem Onkel, weil das war die Kriegszeit. Da haben die Leute, die Männer, die dienstauglich waren, dann alle müssen einrücken und zurückbleiben. Das sind einfach Frauen und Kinder. Und der Onkel hat nur Frau hatte und ein ganz kleines Kind. Und die Frau war wieder schwanger, also Tante Babette, und konnte in der Landwirtschaft auch praktisch nichts mehr helfen. Dann haben sie mich einfach dort reingestossen und ohne irgendetwas. Es hat niemand etwas erklärt, wie ich da und was ich machen musste. Ich bin einfach dort her und da müssen praktisch selbstständig Bauern schon mit 10 und 11 Jahren. Ich sehe, man ist da also recht früh auf die Welt gekommen und ist auch durch das vielleicht früher erwachsen worden.
Und dann nach der Matur jetzt wieder einen Sprung führen, sind Sie dann viel im Aussendienst und im Verkauf unterwegs gewesen, und haben dann 1970 beim Bosan übernommen. Wie ist es zu dem gekommen?
Also eben nachher dann habe ich angefangen da mit Vertreterlis-Spielen auf alle Weise und Art. Und meistens oder praktisch immer ist es am Anfang gut gegangen. Nachher dann ist immer etwas dazwischen gekommen. Entweder sind die Produkte in den Geschäften liegen geblieben oder sind veraltet oder sind nicht mehr modern gewesen oder ich habe mich verstritten mit der Direktion und so weiter. Bis ich schlussendlich gesagt habe, fertig, Schluss, ich suche keine Stelle mehr. Ich will jetzt selbstständig werden. Jetzt muss einfach etwas anhaben. Schon 2 Jahre vorher dann mit dem Gedanken ein bisschen gespielt und hatte ein kaufmännisches Diplom gemacht, berufsbegleitend. Und das hat mich dann auch ein bisschen bestärkt. Da habe ich gedacht, so Buchhaltung, das kann ich jetzt auch ein bisschen. Und dies und jenes habe ich auch gelernt. Jetzt muss einfach irgendein ein Geschäft her. Und von der früherigen Tätigkeit hatte ich Beziehungen gehabt zu der Firma Bimbosan in Ostermundigen. Die hat 2-3 Kinder mal gemacht, die zeitlang recht gut gelaufen sind und nachher dann auch nicht mehr, weil sie veraltet waren und Konkurrenz modernere Produkte auf den Markt gebracht hat. Und das hat es ergeben, dass man die Firma sehr, sehr billig hat können haben, die praktisch zum Inventar können übernehmen. Man hatte ja auch nicht gehabt und hatte durch das auch keine andere Firma oder eine bessere Firma können kaufen. Und bin dort eingestiegen, ohne grosses Wissen. Wir hatten ja ein Kind und von dem her hat man ein bisschen etwas gewusst von Kinderernährung. Aber das lenkt natürlich nie an, für eine Firma zu führen. Und ich habe einfach gedacht, die fangen einfach an, das ergibt sich dann schon. Bis jetzt habe ich auch immer den Weg gefunden und habe mich aus jedem Rückschlag wieder erholt.
Und wie haben Sie es denn gemacht mit diesen Babynahrungsprodukten, wenn Sie ja, wie gesagt, eben eigentlich nicht viel Ahnung haben? Irgendjemand hat ja die Produkte entwickeln, sodass es auch gut rauskommt. Wie ist das gewesen?
Ich bin zuerst natürlich der Drogerie und Apotheken an, weil da habe ich natürlich schon viele bei anderen Tätigkeiten besucht und kennt. Und habe gemeint, die könnten mir helfen, wenn ich ihnen sage, hören, da ist jetzt der Schweizer Kindernährmittel, alles andere ist praktisch im Ausland fabriziert. Ich denke, die steigen dann ein. Die haben aber erzählt, sie können praktisch nichts machen. Die Mütter, die kommen und kaufen das, was sie im Kopf haben. Und die wissen alle, was sie wollen. Und sie haben auch keine Beratung und so weiter. Und die wollten halt wissen, von woher die Mütter das Wissen haben, dass sie das Richtige dem Kind geben. Und dann habe ich erfahren, dass das Mütterberatungsschwestern sind. Heute heisst es natürlich anders. Aber die Mütterberatungsschwestern hatten ja so Büro und die Mütter konnten jede Woche ihr Kind zeigen und sich beraten und wägen sogar, dass sie nicht einmal eine Waage daheim haben müssen. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich einfach nicht mehr die Drogerie und Apotheke nach, vorläufig. Jetzt gehe ich zu den Mütterberatungen und habe mich dort also mit dem Vorwand eingeschlichen. Ich könnte gerne ein Antrittspsychli machen. Und bin dann auch gegangen und habe möglichst wenig geredet und habe auch nicht viel müssen erzählen. Die haben angefangen, da erzählen von dieser Kinderernährung und so weiter. Das innerhalb der wenigen Wochen habe ich also praktisch alles gewusst, was wissenswert ist auf dem Gebiet. Ich musste nachher dann nur noch schauen mit den Fabrikationen, aber etwas ist schon vorhanden gewesen und das hat man eigentlich sehr gut weiterentwickeln.
Gibt es so einen Moment, wenn Sie sich zurückerinnern, wo Sie sagen, das ist der Moment, ab dann ist es aufwärts gegangen, wo so die Anfangsschwierigkeiten so überwunden gewesen sind?
Also das ist der Moment gewesen, wo die Mütterberatungsschwestern geklagt haben, die Firma Galactina in Belp, die lösse zwei Produkte haben und sie sollten die unbedingt haben. Ihr ganzes System sei auf dem aufbauen, Reisschleim, wenn die Kinder eben zu dünnen Stuhl haben oder Hirsenschleim, wenn der Stuhl zu fest ist und ihre ganze Methode ist auf dem aufgebaut und jetzt würden sie da stehen, so mit abgesagten Hosen und nicht mehr wissen, was jetzt diesen Müttern sagen. Sie müssten einfach etwas anderes sagen, als sie ihnen vorher gesagt haben und das wäre nicht zuwider gewesen. Und dann habe ich den Mütterberatungsschwestern gesagt, ja, und was ist denn, wenn ich ein Reisschleim oder ein Hirsenschleim auf den Markt bringe? Ja, das wäre grossartig. Ja, da würden sie uns enorm helfen und wir würden dann schon auch die Bimbosan-Artikel ein bisschen empfehlen. Und das habe ich gemacht und das hätte also Tür und Tor geöffnet. Es hätte keine Apotheke und keine Drogerie mehr können sein ohne Bimbosan. Das hat einfach dazu gehört und Grossisten, ohne dass ich sie überhaupt besucht habe, haben angefangen, da recht schön zu bestellen. Und da ist eben die Firma zu klein geworden, das Gebäude viel zu klein, Ostermundigen, da war das wieder ein grosses Thema gewesen, was machen, in der Nähe hat man nichts gefunden. Und wir haben dann weit umeinander gesucht, zum Beispiel eben auch im Kanton Solothurn. Und dann ist unter einer Gemeinde Welscher Rohr gekommen und hat gesagt, wenn wir dort hinterher kommen und eine Fabrik aufstellen, überkommen wir die erste Parzelle Bauland überkommen wir gerade gratis. Und so ein Geschenk habe ich natürlich noch nie gehabt. Nein, das dürfen wir nicht einen Tag gehen lassen. Und haben einfach alles in Gang gesetzt, dass das zustande gekommen ist. Und das ist weiter ein grosser Sprung gewesen, weil da haben wir Platz gehabt, es war neu gewesen, es war sehr hygienisch gewesen, alles zusammen. Da haben wir können mit Milchprodukten anfangen und Milchprodukte sind halt wesentlich teurer, entsprechend verdient man natürlich auch mehr dran. Und da haben wir so Erfolg gehabt, dass wir also innerhalb 25 Jahre haben wir viermal neu gebaut in Welscher Rohr. Dann nicht mehr mit Gratisland, aber dann haben wir es auch auf ein Vermögen, ein bisschen etwas zu zahlen dafür.
Etwas, was mir aufgefallen ist, als ich das Buch bin, Sie sind relativ früh dran mit glutenfreien Produkten. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie da eine von den Ersten gewesen sind, wo das ja hergestellt?
Also eben Galactina ist vorher dann geschaut, hat mich gewesen, weil eben Hirsenschleim und Reisschleim, das ist glutenfrei. Ja. Es sind ja drei Getreide, die glutenfrei sind, Hirsen, Reis und Mais. Und durch das, dass ich eben Hirsenschleim und Reisschleim auf den Markt gebracht habe, bin ich dort schon drinnen. Säuglingsmilch muss von Natur aus auch glutenfrei sein. Das ist obligatorisch. Und das ist dort eben recht gut gelaufen. Ist aber wieder mal so ein Rückschlag gekommen, wie ich etwa die hatte. Am 1. März 2008 hat das Bundesamt für Gesundheit herausgegeben, für Säuglingsanfangsmilch dürfe keine Reklame mehr gemacht werden, gar keine. Weder Schaufenster, noch Inserat, noch Muster, noch irgend so etwas. Und das hat mich wieder ganz schwer getroffen.
Was war denn da der Gedanke dahinter, hinter dem Verbot?
Hinter dem Verbot sind natürlich die Aktivisten gewesen, die behauptet haben, wir dürfen die Mütter mit unserer Propaganda abhalten vom Stillen. Die Mütter geben davon lieber eben industrielle Säuglingsmilch als Muttermilch. Und Muttermilch ist natürlich gut, da gibt es nichts daran zu rütteln. Aber ich habe das absolut nicht verstanden. Das kann ich noch verstehen, dass man das in einem Entwicklungsland vielleicht so gesehen hat. Aber die Schweizer Mütter, die sind schon so weit, dass sie, wenn sie gut können stillen und wollen stillen, dann stillen sie genau gleich. Da können wir Reklame machen, wie wir wollen. Aber was will man da? Ist einfach von oben herab bestimmt worden, und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern das ist sogar von der WHO gekommen, das ist weltweit, ist das eingeführt worden, wobei in der Schweiz hat man es natürlich durchgeführt und in anderen Ländern, wie es eben bei vielen Sachen der Fall ist, hat man sie nicht so genau genommen. Denn wir haben die vorigen Muster wir nach China und nach Hongkong können schicken, die haben die dort schon können brauchen. Denn unsere Hauptreklame war Muster. Wir haben es immer noch nicht vermögen, irgendwie da teure Fernsehreklamen und so zu machen. Aber Muster, da haben wir also jeden Tag x-tausende rausgejagt in alle Richtungen. Mhm. Und das hat enorm Erfolg gebracht. Jetzt bin ich aber wieder da gestanden mit leeren Händen, die ich genau gewusst, dass wir gar keine Reklame mehr machen. Fallen die Umsätze zusammen und Bimbosan fällt wieder zurück ins Niemandsland. Und dann müssen wir studieren, was macht man jetzt irgendwie, muss man da auch wieder einen Weg finden. Und haben dann bald einmal gemerkt, dass der Text von der Verordnung geheißen Säuglingsanfangsmilch. Habe ich gedacht, ja gut, jetzt mache ich einfach eine Säuglingsfolgemilch. Und unter dem gleichen Namen bringe ich noch gerade eine Säuglingsanfangsmilch mit dem gleichen Namen. Aber die Reklame läuft ja einfach auf Nummer 2, auf die Folgemilch. Und die Mütter sehen dann schon, dass das Eis, die Anfangsmilch, auch da ist. Da habe ich natürlich wieder studiert, was könnte man denn noch mehr machen, einfach nur 2 Artikel auf den Markt bringen. Das bringt es auch nicht. Irgendwie muss ich Argumente haben. Habe ich Argumente gesucht. Da habe ich zum Beispiel gesehen, dass Palmöl sehr stark verrufen worden ist. Das hat so angefangen in dieser Zeit. Geht heute auch noch weiter. Palmöl, wo praktisch in all den Joghurt und Margarinen und Säuglingsmilch war. Habe ich gedacht, sei, bringe ich die erste Säuglingsmilch ohne Palmöl. Ich dachte, vielleicht reicht das immer noch nicht. Wir müssen noch etwas anderes haben. Ich dachte, jetzt machen wir umweltfreundliche Verpackungen, die einzigen Kindernährmittel in umweltfreundlichen Verpackungen. Noch einen Schritt weiter machen wir es gerade noch bio.
Und dann da ist schon wieder der Geschäftssinn.
Dann haben wir das mit diesen Argumenten auf den Markt gebracht und sage und schreibe praktisch von den ersten Wochen an ist das ein Erfolg gewesen. Die Mütterberaterinnen haben wieder mitgespielt und Drogerien und Apotheken auch. Und den Müttern ist schon daran gelegen gewesen, dass man eben umweltfreundliche Verpackungen braucht. Palmöl ist auch verrufen gewesen. Und das andere dann noch Schweizer Qualität, Schweizer Milch und alle anderen Kindernährmittel. Also Säuglingsmilch sind im Ausland fabriziert worden. Und mit allen diesen Argumenten ist es also spielend gegangen, da einen rechten Sprung wieder nach vorne zu machen.
Das machen wir jetzt auch noch zeitlich. Sie sind dann nämlich mit 83 dann doch noch mal in Ruhestand. Wie war der Übergang gewesen, wenn Sie so das ganze Leben lang geschafft haben und dann nachher doch sich zurückgezogen haben? War Ihnen nie langweilig oder hat etwas gefehlt?
Ja, es ist vielleicht durch das, ein bisschen leichter gegangen, weil ich nicht von einem Tag auf den anderen aufhören konnte, sondern die Investoren, die die Firma gekauft haben, sind auch wieder Leute gewesen, die sich nicht auskennt haben in diesem Gebiet. Und haben gesagt, ich muss mich mindestens für ein Jahr noch verpflichten. Und die Tochter, die auch seit 1995 hat, die jüngere Tochter auch mitgearbeitet, hat sich sogar für 3 Jahre müssen verpflichten. Und so konnte ich dann zuerst 6 Monate lang noch voll weiterarbeiten, dann 6 Monate lang eine Halbzeit. Und das hat die ganze Geschichte schon erleichtert. Und dann war noch das, die ältere Tochter hat gefunden, ich habe so ein bewegtes Leben gehabt und so interessante Geschichten dass ich unbedingt das Leben sollte zu Papier bringen. Und sie hat mich doch überredet, dass ich eine Biografie schreibe. Und dann habe ich mich dort wieder beschäftigt mit dem Buch. Das war natürlich auch wieder eine gewaltige Ablenkung gewesen. Und ich hoffe ein bisschen, dass ich mit dem Buch ein bisschen ein Vorbild könnte sein für Stehaufmännchen. Eben, das habe ich oft erlebt, dass ich also wieder richtig auf dem Boden gelegen bin, nichts mehr hatte, wieder von vorne müssen anfangen. Und mit diesen Geschichten könnte ich sicher manchem jungen Menschen ein bisschen helfen und zeigen, was und wie man es sollte machen, damit man sich nicht unterkriegen lässt von Rückschlägen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das Buch heisst «Toni, vom armen Kuhhirten zum Multimillionär». Und ich glaube, jetzt müssten wir sie langsam gehen lassen, dass sie eine rechtzeitige Bibliothek rüberkommen auf die Viere. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch, dass Sie da gewesen sind, noch vorher bei uns.
Ich bin sehr gerne zu euch gekommen. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.